Wenn ich ab und zu eine Bibelstunde habe, dann besprechen wir das Büchlein Ruth. Weil da so große Abschnitte, also Zeitabschnitte zwischen meinen verschiedenen Bibelstunden liegen, bin ich gezwungen, die Geschichte jedes Mal zu erzählen. Ich hoffe, dass die meisten von Ihnen sie jetzt schon selber erzählen könnten, nicht wahr? Eigentlich wäre ganz schön, wenn ich sage, kommen Sie mal davon, erzählen Sie eben die Geschichte, nicht wahr? Ist sie Ihnen geläufig? Von einer Frau namens Naemi, die mit ihrem Mann Elimelech, Naemi spielt die Hauptrolle, wie meistens die Frauen in der Ehe, die mit ihrem Mann emigriert, weil in Israel Hungersnot war. Sie geht ins heidnische Moabiterland mit ihren beiden Söhnen. Die Söhne wachsen heran, heiraten heidnische moabitische Frauen und dann stirbt der Mann Elimelech und dann sterben die beiden Söhne. Und die Frau Naemi bleibt mit den beiden heidnischen Schwiegertöchtern zurück. Und da beschließt sie, zurückzugehen nach Israel nach vielen Jahren. Und da sagt eine dieser heidnischen Schwiegertöchter, ich will mitgehen. Lässt sich das nicht ausreden. Ich will zum Volke Gottes. Sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Wahrscheinlich hat die Naemi ihr so viel vom geoffenbarten Gott erzählt, dass sie ihre Götzen wegwirft und mit nach Israel geht zum Volke Gottes. Und da sind sie zuerst sehr arm. Die Ruth hieß diese Schwiegertochter, Ruth. Die Ruth muss, damit sie zu leben haben, auf am Acker Ähren lesen, was so übrig geblieben ist, nicht? Die Leute heute haben ja keine Ahnung, was das ist, Ähren, nicht wahr? Die meisten Kinder meinen ja, dass Brot wahrscheinlich in der Fabrik überhaupt nur gemacht wird, vom Anfang an. Wenn die Bauern also ernten, dann bleibt immer eine Reihe Ähren abgebrochen liegen und die werden nicht mehr zusammengeholt. Und das habe ich in meiner Jugend noch erlebt, dass arme Leute die auflesen. Und bei der Gelegenheit kommt die Ruth auf den Acker eines reichen, frommen Mannes namens Boas. Und nun kann ich die Geschichte nicht lange erzählen, wie der Boas sich um diese Ruth annimmt und schließlich kommt das, da kommt ein Happy End, was jetzt, wie ich heute besprechen will, Ruth 4. Ruth, das ist im Alten Testament, Seite 282. Versuchen das ruhig mal aufzuschlagen. Seite 282. Wir sind Kapitel 4, Vers 13. Da ich am kommenden Dienstag nochmal eine Bibelstunde habe, kann ich ausführlich besprechen und nehme heute nur den 13. Vers. Nächstes Mal machen wir weiter. Also nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau ward. Und da er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und gebar einen Sohn. Das andere besprechen wir nächsten Dienstag. Das ist ein wunderbarer Text. Auf den ersten Anblick denken Sie, da ist doch nicht viel drin. Da ist furchtbar viel drin. Ich möchte überschreiben, die Ruth wird erhöht. Nächstes Mal kommt dann dran, nicht wahr, die Naemi wird getröstet und der Herr wird gelobt und so weiter. Aber hier handelt es sich darum, die Ruth wird erhöht. In einer vierfachen Weise wird sie erhöht. Sie kommt aus dem verachteten Heidenland. Sie wissen aus dem Neuen Testament wahrscheinlich, wie man in Israel die Heiden verachtete. So, dass als Jesus angeklagt wurde bei Pilatus, die hohen Priester nicht in das Haus des Pilatus gingen, damit sie nicht unrein würden. Ne? Was das Pilatus wohl geärgert hat, diese Überheblichkeit, nicht? Ne? Aber der Herr hat Israel erwählt und eine große Grenze gesetzt zwischen seinem Volk und der Heidenwelt. Von seinem Volk sagt er im Alten Testament, deine Mauern, Zion, sind immer vor mir. In meine Hände habe ich dich gezeichnet, so als wenn das Bild Jerusalems vor sich hat. Und aus der namenlosen Masse des heidnischen Volkes wird die Ruth nun erhöht und kommt zum Volke Gottes. Sie ist ja eigentlich erst richtig dabei, als sie diesen Boas heiratet. Einen, wie wir schon vorher hörten, ich kann nicht die Geschichte ausführlich erzählen, einen einflussreichen Mann in Israel, in der Stadt Davids in Bethlehem. Nun gehört sie zum Volke Gottes. Doch, wissen Sie, da ist schon gewissermaßen eine Verheißung drin, dass nicht nur Israel zum Volk Gottes gehören soll, sondern auch die Heiden. Wenn Sie mal die Apostelgeschichte lesen, dann werden Sie merken, im Neuen Testament, dass das für Leute wie Petrus und Jakobus schwer zu ertragen war. Israel ist Gottes Volk, für Israel ist Jesus gekommen. Und nun holt der Paulus die Heiden herzu und der Petrus wird zu einem Heiden gesandt. Da fängt schon Gott an, hier deutlich zu machen, dass er aus der ganzen Völkerwelt sich sein Volk sammeln will. Aus der ganzen Völkerwelt. Es gibt keine Rasse und kein Volk, sie möchten so niedrig sein oder so hochkultiviert, wie sie wollen, die nicht für Jesus berufen sind und für die nicht gestorben ist. So wird die Ruth erhöht. Der Paulus schreibt mal an so frühere Heiden in Ephesus, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Sehen Sie, das galt für die Ruth nicht. Sie hatte vom Gott Israels gehört, von dem Herrn, der sein Volk aus Ägypten erlöst hat, der es durch die Wüste führt, den Weg machte in den Fluten. Das hat sie alles gehört. Aber sie war Gast und Fremdling. Nun gehört sie zum Volke Gottes. Sie ist erhöht aus der dunklen, blinden Heidenwelt zu denen, die Gottes Hausgenossen sind. Darf ich zwischendurch fragen, haben Sie diese Erhöhung auch schon erfahren? Gehören Sie dazu? Können Sie sagen, wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen? Sehen Sie, als ich Kind war, da waren wir 8 Geschwister. Und damals gab es noch Hauspersonal, nicht? Und mein Vater Vikar, und das war ein Riesentisch immer. Die Speisung der 4000 war da jede Mahlzeit. Und dann waren immer ein Haufen Gäste da. Und wenn einer reingekommen wäre und hätte uns da bei Tisch gesehen, hätte er nicht sagen können, wer gehört denn eigentlich zur Familie und wer nicht. Aber wenn es zu Ende war, und die Gäste aufbrachen, dann stellte sich's raus. Wir Kinder blieben, die Gäste gingen. Und so gibt es viele sogenannte Christen, die sind immer noch Fremdlinge und Gäste im Hause Gottes. Sie kommen eine Bibelstunde, sie sitzen hier mit am Tische Gottes, sie halten sich dazu, aber wenn es darauf ankommt, dann gehören sie doch nicht richtig dazu. Sie sind nicht hineingeboren in Gottes Haus durch eine Wiedergeburt. Da frage ich Sie, haben Sie diese Erhöhung schon erfahren, die Ruth erfahren hat? Aus der verlorenen Masse der Welt erhöht zum Volke Gottes und Glied im Volke Gottes zu sein. Zweitens ist die Ruth erhöht hier in diesem Vers aus der Armut in den Reichtum. Als sie mit ihrer Schwiegermutter aus Moabiterlande kam, da hatten sie wahrscheinlich kaum einen kleinen Koffer. Sie hatten nicht viel mitzubringen und das Haus war leer. Sie waren so arm, dass die Ruth wie die Allerärmsten sich die Ehren auf dem Felde zusammenlesen muss. Das waren die Allerärmsten in Israel, die also nicht selber ernteten, nicht in ländliche Verhältnisse, sondern die Garben hinter den Schnittern her auflesen. Ach, was war das für arme Sache, die arme Ruth. Armut ist eine schreckliche Geschichte, nicht? Ich bin in meinem Leben verschiedene Male schrecklich arm gewesen, nicht? Als wir geheiratet haben, da habe ich gesagt, wenn wir nur 2 Blechlöffel haben, eine Kiste, von der wir essen können, nicht mehr so als Tisch. Ein bisschen mehr war es, aber viel mehr eigentlich nicht. Es war Inflationszeit und wir waren bettelarm. Und dann kriegte man das Gehalt immer erst, wenn es völlig entwertet war. Und wenn meine Gemeinde, die alle so Schrebergärtchen hatten, mich damals nicht lieb versorgt hätten, da wäre ich glatt verhungert. Und da hätten sie das Pech, dass ich jetzt nicht hier stände, nicht wahr? Und da habe ich gelernt, dass Armut eine bittere Sache ist. Und ich denke, von Ihnen sind auch verschiedentlich durch bittere Armutszeiten im Krieg und nach dem Krieg gegangen. Da kann ich mit der Ruth so recht nachfühlen. Und nun hat der reiche Boas sie geheiratet. Der reiche Gutsbesitzer, der viele Knechte und Mägde hatte. Als die Ruth zum ersten Mal auf seinem Felde gelesen hat, da hat er zu ihr gesagt, sie dürfe sich während der Mittagspause zum Knechten und Mägden setzen. Und bekam da geröste Körner und durfte aus dem Krug Weinessig mit trinken. Da war sie ganz glücklich schon, nicht? Dass sie mal so bei dem Knechtsessen mithalten durfte. Jetzt war sie Hausherrin in dem Bauernhof und teilte den Knechten und Mägden aus. Mit einem Schlag ist aus der bittersten Armut zum größten Reichtum versetzt. Das ist doch herrlich, nicht? Das ist also die reinste, schönste Novelle, die Geschichte, wie die arme Ruth reich wird. Die dritte Erhöhung, die sie erlebt, ist aus der Unfruchtbarkeit zur Fruchtbarkeit. Sehen Sie, die Ruth war ja Witwe, sie war verheiratet gewesen. Sie hatte den Sohn der Naemi geheiratet und der war früh gestorben. Und hatte sie kein Kind. Sie war sehr allein, diese junge Witwe. Und nun heißt es, müssen Sie mal darauf achten, wie es hier steht. Nicht, sie bekam ein Kind, so steht hier nicht. Gab ihr doch Herr, dass ich schwanger ward und gebar einen Sohn. Verstehen Sie, in dieser feierlichen Redeweise wird deutlich gemacht, jetzt die Zeit ihrer Unfruchtbarkeit zu Ende, sie ist Mutter geworden. Sie ist erhöht. In Israel war es so, dass es die größte Traurigkeit gab, wenn eine Frau unfruchtbar war. Denken Sie an Sarah und Rebekka und all die Frauen, nicht? Und die Hannah, wissen Sie, wer das ist eigentlich? Oder rede ich von unbekannten Typen? Ich frage zwischendurch nur, wissen Sie, um Sie munter zu halten, es ist heute so eine drückende Luft heute Abend, nicht? Dass wenn einer nicht einschlägt, dann kriegt er von mir ein Glückwunschtelegramm. Nicht? So, ist alle wieder da, ja. Nicht wahr, das galt als großes Elend, wenn eine Frau unfruchtbar war. Und hier war eine junge Ehefrau, einsam und ohne Kind. Und nun ist sie erhöht, sie ist Mutter. Und die vierte Erhöhung, die sie erlebt, sie ist nicht irgendeine Mutter, sondern sie ist plötzlich im Stammbaum des Messias, des Herrn Jesus. Da muss ich eben die Verse, wenn Sie mal reingucken wollen, Vers 17 am Schluss. Sie hieß ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher ist Davids Vater. Und wenn man Römer 1 aufschlägt, dann heißt es, das Evangelium von dem Sohne Gottes, der geboren ist, von dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Das heißt, die Ruth wird Stammmutter Davids und Stammmutter des Heilandes. Sie gehört in die Gottesfamilie nun wirklich hinein, nicht? Blutsmäßig. In die Messiasfamilie, in die Heilandsfamilie gehört sie hinein, in die Familie Gottes. Das ist die vierfache Erhöhung, darf ich noch wiederholen. Aus dem Heidenland zu Gottes Volk, aus der Armut in Reichtum, aus der Unfruchtbarkeit in die Fruchtbarkeit, aus dem Namenlosigkeit zum Familie Gottes. Und diese vierfache Erhöhung verdankt die Ruth einem einzigen Manne, diesem Boas. Wissen Sie, in der Geschichte, das haben wir nun gelesen, wir sind ja bald zu Ende mit der Ruth-Geschichte, wird der Boas immer genannt der Erbe. Nun ist ja das Alte Testament hebräisch geschrieben. Das ist eine wunderbare Sprache, die war tot und sehr lebendig gemacht worden im heutigen Israel. Und die Theologen lernen Hebräisch. Und da steht da, wo Luther Erbe übersetzt, das Wort Goel. Das heißt auch Erbe, aber es heißt eigentlich der Erlöser. Sehen Sie, der Boas wurde für die Ruth der Erlöser, der Goel, der sie erlöst aus dem Heidentum, aus der Armut, aus der Unfruchtbarkeit und aus der Bedeutungslosigkeit. Er ist ihr Goel, ihr Erlöser. Und nun sagte ich Ihnen schon, dass hier Goel Erlöser steht. Das macht deutlich, dass hier ein heimlicher Hinweis auf den großen und wirklichen Erlöser ist, auf den Herrn Jesus. Verzeihen Sie, wenn ich immer dasselbe sage, es verdrießt mich nicht, sagt Paulus, und macht euch desto gewisser. Wenn ich in so einem Vers von Jesus lese, dann gehen 90% aller Theologen auf die Palme und sagen, so geht's nicht. Ich habe ein Buch veröffentlicht mit Predigten über alttestamentliche Texte mit dem Titel Spuren zum Kreuz. Es hat ein Professor mit seinen Studenten im Seminar besprochen und nachgewiesen, dass es alles so nicht unmöglich wäre. Darauf lege ich zu antworten und darauf können Sie mir nichts erwidern. Es ist ganz offenbar, dass die ersten Christen in den ersten 100 Jahren oder 150 Jahren kein neues Testament hatten. Der Kern des Neuen Testaments ist erst um 300 aufgestellt worden. Dass in den ersten Jahrzehnten des Christentums das Neue Testament noch nicht vorhanden war. Die Leute aber lasen die Bibel. Auch die Heiden lasen nun das Alte Testament und lasen darin von Jesus. Sie sahen in jeder Zeile Jesus. Und wer das Alte Testament liest und sieht hier nicht Jesus drin, der kapiert überhaupt nichts. Ich habe am letzten Samstagabend mit einem Theologen noch durch die Anlagen abends spät in Stuttgart einen Bummel gemacht. Und der sprang mir auf den Hals und sagte, nicht wahr, diese Worte im Alten Testament, also was Sie eben erwähnten, lieber Schöpfer, nicht wahr, das ist doch zunächst mal den Israeliten gesagt, das können Sie doch nicht einfach auf sich anwenden. Da habe ich gesagt, wenn du nicht Jesus liest und dich selber findest im Alten Testament, verstehst du gar nicht. Jesus hat gesagt, suchet in der Schrift des Alten Testaments, denn sie ist die von mir zeugt. Hat Jesus selber gesagt, das Alte Testament von ihm zeugt. Sind Sie frisch genug, dass ich eben mal wieder sagen kann, dass das Alte Testament in dreifacher Weise von Jesus sagt. Erstens die Verheißung. Die Verheißung. Ganz Jesaja 53 oder es wird eine Rute aufgehen im Stamme Isais. Wir sind eine ganze Menge klarer Verheißungen auf den kommenden Heiland. Zweitens sind die Einrichtungen des Tempels alle Hinweise auf Jesus. Wenn dann Altar ist, wo immer ein Lamm geopfert wird, Johannes der Täufer sagt und zeigt auf Jesus, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieses Opferlamm war ein Hinweis auf Jesus, nicht? Da waren siebenarmige Leuchter, der immer Licht war in dem dunklen Heiligtum. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Verstehen Sie? Da war eine Bundeslade, was Gesetz drin, das uns verurteilt. Und darüber war ein goldener Deckel mit Engeln, der Gnadenthron. Paulus sagt, Jesus ist der Gnadenthron, der das verdammte Gesetz zudeckt. Sehen Sie, alle Einrichtungen im Tempel waren auch ein Hinweis auf Jesus. Und drittens sind die Gestalten und Personen und Geschichten des Alten Testaments alles versteckte Hinweise auf Jesus. Wenn hier von einem Goel, von dem Erlöser Boas die Rede ist, der die Ruth vierfach erhöht, dann haben die ersten Christen, wenn sie das miteinander in ihren Versammlungen lasen, in Katakomben verfolgt, bestimmt gesagt, dieser Boas ist ein Hinweis, ein Vorbild auf Jesus. Jetzt wollen wir mal sehen, was hier von Jesus gesagt ist. Ja, was ist denn gesagt? Der Boas hat die Ruth erhoben. Was heißt es von unserem Herrn Jesus? Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Dreck. Aus dem Kodwitz Luther wirft, aus dem Schmutz, aus dem Dreck. Sehen Sie, das hat der Boas getan und ist damit ein Vorbild auf Jesus. Jetzt muss ich von Jesus reden, nicht? Und damit bin ich beim Thema meines Lebens. Ich habe kein anderes Trompetchen als dieses eine, das ich unablässig in meinem Tode blasen möchte und alle Ewigkeit, nämlich Jesus. Ich habe nämlich an mir selber entdeckt, wenn ich eine Predigt höre und nicht von Jesus die Rede drin ist, dann fehlen da die nötigen geistlichen Kalorien. Finden Sie nicht? Dann bleibt man einfach hungrig. Wovon Jesus die Rede wird, wird die Seele satt. Jesus tut uns, was der Boas der Ruth tat. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Kot. Jetzt muss ich fragen, also wenn ich das jetzt auslege, die vierfache Erhöhung durch Jesus, müssen Sie sich immer fragen, gilt es für mich? Das ist die erste Frage natürlich, gehöre ich zu den Dürftigen und zu den Armen? Es gibt eine Gemeinde in der Offenbarung, wo die sagt, du sprichst, da sagt der Herr, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt. Und vielleicht sitzen hier auch Leute, die sagen, ich bin reich, geistlich und äußerlich und ich gehöre nicht zu Dürftchenleuten, von wegen. Wissen Sie, wie Jesus weiter sagt? Und weißt nicht, dass du bist arm, blind und bloß. Und das würde ich jedem, der sich für reich hält, hier auch sagen. Und weißt nicht, dass du bist arm, blind und bloß. Ein ganz armer Hund bist du, ganz armer Schlucker, nicht? So. Und der Herr Jesus will uns erhöhen. Auch vierfach. Er hat die Ruth erhöht aus dem Heidentum zum Volk Gottes. Jesus, das ist das Erste, holt uns aus dem Heidentum dieser Welt zu Gottes Volk. Es ist der größte Schwindel unserer Zeit, dass man vom christlichen Abendland redet und von einem christlichen Westdeutschland. Das ist, glaube ich, der größte Schwindel, den es in unserer Zeit gibt, nicht? Und von christlichen Parteien. Ich halte das für eine unmögliche Angelegenheit. Die Welt ist voll Heidentum um uns her, nicht? Angefangen vom wirklichen nackten Heidentum, dass jedes Auto und jedes Flugzeug, jedes Regiment der Infanterie und Artillerie ein Maskottchen hat, nicht ein kleines Götzenbild, bis zu dem Anbetung des Gottes Mammon, des goldenen Kalbes, nicht? Ach, lade ich so einen Kaufmann ein, jetzt kommen Sie doch mal mit dem Gottesdienst ins Zweifelhaus. Ich sage, das können Sie sich leisten, ich bin Kaufmann, Mann, ich bin Sonntagmorgen in meinem Büro, ich muss Geld verdienen. Ich diene einem anderen Gott, nämlich dem Gott Mammon, nicht wahr? Auf die Welt ist voll Heidentum, will ich nicht lange reden, diese Zeitdiagnosen sind langweilig. Und nun kommt Jesus in ein Menschenleben. Und im Augenblick, wo ein Mensch merkt, ich habe keine Gerechtigkeit vor Gott, ich bin vor Gott nur schuldig, ich will es zugeben. Aber Jesus hat meine Sünde getragen und er macht mich vor Gott gerecht, so gerecht, dass ich vor Gott stehe, als hätte ich nicht eine Sünde getan. In dem Augenblick, wo ich so meine Augen zum Kreuze Jesu aufhebe, bin ich eingetreten zum erwählten Volke Gottes. Ah, meine Freunde, fragt mir, wo sind die Bürgerlisten des Volkes Gottes? Die liegen im Himmel, nicht? Sind sie da eingetragen? Das muss man wissen, nicht? Ob mein Name dabei steht. Es ist herrlich zu wissen, ich gehöre zum Volke Gottes. Nur gehört alle Verheißungen der Bibel mir. Auch alle Gerichtsreden. Wie kann Gott mit seinem Volke hart reden? So redet er mit seinen Kindern auch hart. Aber sie sind seine Leute, nicht? Ach, ist das schön, zum Volke Gottes zu gehören. Jesus erhebt uns dazu. Wir werden zum Volke Gottes kommen. Nicht durch Frömmigkeit. Da können sie fromm sein, dass ihnen das Wasser aus den Augen tropft. Fasten und beten und glauben und was weiß ich alles. Das bringt sie keinen Schritt näher zum Reiche Gottes. Aber die Augen aufheben zu dem Heiland der Sünder am Kreuz und die Tore des Volkes Gottes haben es mir aufgetan. Da bin ich erhoben aus der dunklen Welt des Heidentums hinein in Gottes Wort. Das ist für Christenleute sehr schwer zu kapieren. Ich war jetzt da, ich war letzte Woche auf Reis, und da war ich am Samstagabend zusammen mit so einem Kreis von Leuten, da waren ein paar junge Theologen aus Württemberg, so Neffen, die jetzt so ihre erste Pfarrerzeit auf so schwäbischen Dörfern machen. Und da war einer ganz bitter. Da sagt er, ich habe so einen lebendigen jungen Männerkreis. Und nun kommt da einer, der war ein paar Jahre im Gefängnis, wegen einer kriminellen Geschichte. Und hat sich im Gefängnis richtig bekehrt. Und der Gefängnispfarrer schickt mir zu und der kommt bei mir an und ich merke, der ist ein Kind Gottes geworden. Und dann nehme ich ihn mit in diesen jungen Männerkreis. Und da steht die ganze Bande auf und sagt, also mit so einem können wir unmöglich. Wir sind ehrbare Bauernsöhne, das geht also nicht. Nicht? Das geht nicht. Nein, es geht nicht. Dann bleiben wir weg. Er sagt, ich stehe vor der Frage, ob ich sie weggehen lasse und mit dem einen bekehrten Sünder neu anfangen. Nicht? Da geht mir auf, wie schwer sogenannte Christenleute es kapieren, wer zum Volke Gottes gehört. Sünder, die Jesus angenommen haben. Keine anderen. Keine anderen. Nicht? Nur solche Leute, die er aus dem Staube erhöht hat. Nicht gute Leute, die noch ein bisschen religiös angestrichen sind. Verstehen? Nur solche Leute, die er aus dem Staube erhöht hat und die werden Verständnis dafür haben. Und dann erzählte meine Schwester, die war Pfarrfrau früher, dass sie in ihrer Gemeinde mal so einen furchtbaren Kampf hat in einem Dorfe. Da bekam ein Mädel ein uneheliches Kind. Und es war in so einem Dorf, wissen Sie, so reiche Bauern, eine kolossale Katastrophe. Und das Mädchen hat nun wirklich Buße getan über diese traurige Geschichte und sagte, Sie dürfen mich nicht verstoßen. Nein, sagte dann die Pfarrfrau, kommen Sie in unseren Mädchenkreis. Und da gab es genau dasselbe. Das geht nicht. Die können wir nicht haben. Da wird doch nichts draus aus der. Verstehen Sie? Christliche Leute, die nicht kapieren, dass Sünder aus dem Staube aufgehoben werden, durch Jesu Blut ins Reich Gottes kommen. Sie verstehen hoffentlich recht, dass ich hier nicht das Sündeswort reden will. Das will Jesus nicht. Wie sollten wir der Sünde beharren, wenn wir abgestorben sind, sagt Paulus. Das haben Sie auch nicht verstanden, ne? Jesus erhebt aus dem Staube des Heidentums, der finsteren, gottlosen Welt, in das Volk Gottes. Zweitens. Der Boas hat die Ruth erhoben aus der Armut in den Reichtum. Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um uns reich zu machen. Er erhebt auch uns aus der Armut in Reichtum. Das heißt in der Bibel, er war arm um unseretwillen, auf dass wir durch seine Armut reich würden. Kommen Sie draus, ich habe so schön disponiert, nicht wahr? Wie der Boas die Ruth vierfach erhebt, so erhebt Jesus uns vierfach. Haben Sie das richtig mitgekriegt, nicht? Aus dem Heidentum zum Volk Gottes, zweitens aus der Armut in Reichtum. Meine Freunde, da möchte ich jetzt wieder stundenlang reden von der Armut dieser Welt. Aber ich will lieber reden vom Reichtum der Kinder Gottes. Paul fragte mich eben, ob ich ein bisschen erzähle. Erlauben Sie mir, dass ich jetzt tue. Ich bin Freitag losgereist und Sonntagnacht zurückgekommen. Das sind 2,5 Tage. Und da habe ich so schräg viel erlebt, dass ich ein Buch drüber schreiben könnte, nicht? Von dem Reichtum der Kinder Gottes. Da war am Samstag in Stuttgart eine Hochzeit von einem Neffen, und der mein Patensohn ist. Und da heiratet die Tochter vom schwäbischen Landesbischof. Und er traute ihn in der Stiftskirche. Und wenn der Landesbischof eine Trauung seiner eigenen Tochter war, mäht, da ist die Stiftskirche voll von Saumchör und Chör. Also es war köstlich, dieses junge Paar da vorne. Aber ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für eine schöne Hochzeit war. Da hatten sich einen Text gewünscht aus dem Epheserbrief von der großen Macht seiner Stärke, nicht, dass sie reich werde am inwendigen Menschen und so weiter. Ganz schwieriges Großwort aus dem Epheserbrief. Und da habe ich gedacht, ja, kann man da bei der Hochzeit drüber reden, wo man eigentlich bloß so ein bisschen über Eheglück und so phasen könnte. Und dann hat der Bischof das ganz herrlich ausgelegt und die ganze Kirche wurde einfach froh, was wir für ein Heiland haben. Was wir für ein Heiland haben. Wir haben Schluss mit Posaunen und Orgel, alles sang er, der schönen Vers, mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich mir werde ein guter Baum. Das war so herrlich, da habe ich gedacht, was ist Evangelium für ein Reichtum? Ne? Und nachher war so eine Hochzeitsfeier irgendwo da in so einem Hotel. Es war eigentlich sehr primitiv, eine Kaffeehochzeit, nicht? Und gut, es gab gute Kuchen, aber die kann man mit der Galle nicht vertragen. Nicht? Und dann zieht man einen Kaffee auch nicht. Das ist für mich eine arme Sache, nicht? Aber ich kann Ihnen sagen, es war eine reiche Sache. Ich habe eigentlich nur, wie ich um 6:30 fahren musste, ich muss nach Heidelberg, eigentlich nur eine Reihe Tischreden mitgekriegt und singen. Und es war so schön, wie einer nach dem anderen von den Pfarrern oder Laien eine kurze Tischrede hielt und vom Heiland sprach. Und wie schön das ist, wenn ein junges Paar ihn aufnimmt und wenn er segnet in guten und bösen Tagen. Aber da kam so ein Reichtum, da sagen wir mal ein Vers dazwischen. Der Bischof Eichel leitete selber das zwischen den Kaffeetassen, war entzückend. Und da kam ein Neffe, der ist Pfarrer am Münster in Ulm, setzt sich im Moment neben mich und sagt, erinnerst du dich, wie du neulich in Ulm warst? Da war ich in Ulm, in einem Hotel, und da brachte er mich nach Hause und da war eine Hochzeit. Und da guckten wir mal rein. Ich habe noch selten so etwas Stumpfsinniges gesehen. Ein paar Schwofen. Und die anderen saßen da so leicht verglast von Alkohol und wussten nichts mehr zu reden. Es fiel ihnen ja nichts ein, nicht so. Und dann dachte ich, sieh mal, wir haben also jetzt hier kein Alkohol und es wird nicht getanzt und es ist eine solche Höhe, ein solcher Reichtum. Mache ich deutlich, nicht wahr? Welch ein Reichtum die Kinder Gottes haben, die Jesus angehören. Und dann war ich Sonntag, 8 Kilometer von Heidelberg ist der Ort Schriesheim. Und da ist, war ein Hennhöfer-Tag, da kommen einfach die gläubigen Christen aus ganzem Badenerland zusammen, jedes Jahr einmal einen Tag. Von der Schweizer Grenze und von Mannheim und so weiter. So zwischen 3.000 und 4.000 Menschen. Und diese Sonne da drüber. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie herrlich das war. Das Begrüßen, wie viel kam, Herr Pfarrer, ich kenne Sie, ja, sehr wunderbar, nicht wahr? Und ich habe Ihnen schon mal geschrieben und ich habe Ihre Großmutter gekannt und ich war mal im Weigelhaus, da kamen so alle Typen vom Weigelhaus an und es war ein, und dann, wenn man sprach, den ganzen Tag wurde eigentlich nur verkündigt und dazwischen, wenn man nicht gerade zu essen hatte, dann wurde gesungen. Stundenlang wurden Erweckungslieder, das ganze Kaff durch sang das, die Erweckungslieder, nicht wahr? Da war ein, da habe ich gedacht, merkwürdig, die Welt muss so viel aufbieten, um ein Fest hinzukriegen. Und es bleibt eine klare Angelegenheit und bleibt am Schluss nur die beiden Götter Bacchus und Venus übrig, nicht wahr? Und dann muss man warten, bis dunkel ist. Und wir können einen Tag, wie ich freue dem Herrn, überschwänglich. Und ich hoffe, dass Sie das auch in Ihrem Privatleben erfahren. Dass der Herr Jesus seine Leute reich macht. Die Bibel weiß viel von den Schätzen zu sagen. Friede und Freude im Heiligen Geist. Vergebung meiner Sünden. Gotteskindschaft. Gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Na, machen wir weiter. Brüder und Schwestern, die man bekommt. Aufgaben, die man bekommt. Jesus macht seine Leute reich. Jesus erhebt uns wie die Ruth aus der Armut dieser Welt zum ungeheuren Reichtum, den er den Seinigen schenkt. Und das ist ja nur ein Angeld auf den Reichtum, der uns im Himmel zuteil werden soll. Das Beste kommt ja für Christen immer noch, nicht? Immer wieder treffe ich Leute, die in meinem Alter sind und sagen, ist doch bitter alt zu werden, nicht? Dann werde ich so die Lichter auslöschen, die Stimmen verlöschen. Und wir dann sagen, doch, du musst Zeugs, Beste kommt noch. Jeder Tag ein Schritt dem Himmel zu, nicht, wo alles vollkommen ist. Jesus macht seine Leute reich. Also der Herr erhebt, wie die Ruth, wie der Boas Ruth, aus dem Heidentum zum Volk Gottes. Zweitens, aus dem Armut zum Reichtum. Drittens, aus der Unfruchtbarkeit zur Fruchtbarkeit. Die Ruth wurde Mutter. Vorher war ihr Leben unfruchtbar. Jetzt möchte ich es bildlich sagen. Jesus macht aus unserem unfruchtbaren Leben ein fruchtbares Leben. Ich kenne eigentlich den Geschichten von meiner Seele, einen Mann, der nur an Geld verdient ist. Ich denke immer, wenn der stirbt, da kann er nie einen Pfennig mitnehmen. Nie einen Pfennig. Da muss er fragen, was habe ich denn eigentlich gesät? Tränen um mich rum. Hühneraugen, die ich kaputt getreten habe. Nee, das ist meine Saat gewesen. Ach, meine Freunde, was ist ein Weltleben unfruchtbar? Streit und Zank und Selbstsucht, man dreht sich nur um sich selber. Wozu ist das Ganze? Wozu ist das Ganze? Jetzt muss ich nochmal, einfach um das deutlich zu machen, von meiner Reise erzählen. Wie ich in Essen in den Zug stieg, da war in jedem Abteil, so Freitagmorgen, da fährt kaum jemand, in jedem Abteil ein Mensch. Da stieg ich schließlich ins mittelste Abteil, da schaukelt es am besten und ich rüttel nicht so über den Rädern. Und da saß ein Fräulein, wahnsinnig elegant, und die war offenbar sehr pikiert, dass ich nun zu ihr reinstieg. Sie hatte sich die Schuhe ausgezogen, so ihre Füße auf dem Gegenüber, und sitzt mal, passt ihr nicht. Und das ließ sie mich merken. Na, und da habe ich gedacht, und so fuhr man also. Und dann aber gab sich dann doch so hinter Wiesbaden, dass ich zum Mittagessen ging in Speisewagen, da war nur ein Platz frei in einem kleinen Tischchen und da saß ich schon. Und da habe ich gesagt, Fräulein, wir können uns doch nur durch Selbstmord oder Flucht ins Ausland entgehen, nicht wahr? Also muss ich mich zu Ihnen setzen, dann können wir uns ja unterhalten. Na, dann wurde sie etwas aufgeräumter und da sagte ich, möchte mal wissen, was Sie für eine Type sind. Da sagt sie, ja, sind Sie geschäftlich unterwegs? Ja, sagt sie, ich bin geschäftlich unterwegs. Ja, sind Sie Buchhalterin, was sind Sie? Da sagt sie, wenn ich Ihnen das sage, dann kriegen Sie einen kleinen Schock. Alle Leute kriegen einen Schock, wenn ich das sage. Ich bin Mannequin, ich komme von der Modenschau in Gelsenkirchen. So, sage ich, Mannequin. Ich sage, was soll einen Schock kriegen? Ach, die hätten wir doch alle für schlechte Mädchen, nicht? Was sind Sie denn, sagt sie. Ich sage, da kriegen Sie auch einen Schock. Ich bin Pfarrer. Ich sage, mir geht es wie Ihnen, dass Leute einen Schock kriegen. Ich sage, ich bin Pfarrer, fahren Sie auch vom Stängel, nicht? Und so begann ein Gespräch, sie war verheiratet, der Mann ist so Verkaufsleiter bei Bleiles-Anzügen. Die hat mir der Jugend getragen, so gestrickte Anzüge, die kratzen so furchtbar. Aufrollen, eine junge Frau. Nein, das wäre jetzt sehr schön, die Bleile, nicht wahr? Na, und so begann das Gespräch. Das war dann interessant. Sie stellte sich raus, dass sie ein Buch von Billy Graham gekauft hatte, Friede mit Gott, und da habe ich ein Vorwort geschrieben. Ach, sind Sie der Pfarrer Busch, der das Vorwort im Buch von Billy Graham? Da steht ein Pfarrer Busch drin. Das sind Sie, das bin ich. Und nun war ich im Begriff für Sie, nicht? Und nun bekam sie Vertrauen, also, und wir gingen in Abteil zurück, und dann packte sie aus. Und es hat mich erschüttert, unter dieser Fassade dieses hocheleganten Mannequins eine suchende Seele zu finden, wie den Kämmerer aus dem Mohrenland. Die konnte nicht genug hören. Ja, aber wichtig, dass man wissen könnte, dass man ein Kind Gottes ist. Ja, und dass Jesus gestorben ist, ja gehört, aber ja, Vergebung der Sünden, das wäre nötig. Ich sage, der dir all deine Sünden vergibt, ist für Sie da. Ich kann Ihnen sagen, das war so erschütternd schön. Und dann kam das so raus, sagt sie, sehen Sie, ich habe sehr Glück, ich habe einen Mann in einer glänzenden Position, ich habe ein reizendes Kind, ich war früher Mannequin und jetzt holen mich die Firmen bloß noch so ab und zu und da bekomme ich eine Menge Geld, das ist eine nette Reise, ich habe alles das Herz begehrt. Aber sie ist ja so sinnlos. Und auf einmal kam das so raus, die Leere dieses Lebens. Ich habe alles, aber sie essen und sind doch nicht satt. Sie trinken, das Herz bleibt matt, denn es ist lauter drüben. Und dann auf einmal von Jesus hören und vom Frieden mit Gott und von der Offenbarung und von der Vergebung der Sünden. Ich habe selten so eine wundervolle Missionarstunde gehabt wie da. Im Nu waren wir in Stuttgart. Ich könnte nur noch sagen, kaufen Sie das Testament, vielleicht sind Sie katholisch. Die machen das ja neuerdings, da ist auch eine Bibelgesellschaft, eine katholische jetzt. Ja, ich habe so eine, ach, so eine dicke Bibel haben Sie da, die liest kein Mensch. Sehen Sie hier, so ein kleines nettes Testament habe ich gezeichnet, das kaufen Sie sich. Ich muss recht dran denken, was wohl aus ihr wird. Und da hat mich so ein Moment überkommen. Es könnte ja sein, dass die jetzt einen Heiland findet. Und plötzlich wäre dieses unfruchtbare Leben zu Ende, ne? Was wird da für ein Segen ausgehen? Denn die ist in Kreisen drin, wo der Pfarrer gar nicht hingerät, ne? Verstehen Sie, das ist nicht so Bibelstundenkreis, so diese Type da, können Sie sich vorstellen, was von der ausginge. Und ich war so glücklich, dass mir Gott das geschenkt hatte, dass ich, Pension der Pfarrer, mal wieder einem Menschenkind den Weg zum Leben zeigen durfte, einem klugen Menschenkind und Menschenkind, also die keine einzige Phrase von den üblichen brauchte, wie man merkt, eine suchende Seele ist. Da ich, wie macht der Herr unser Leben reich? Dass er uns aufgab, dass er uns fruchtbar macht, verstehen Sie? Dass wir für andere was sein dürfen. Und drehen sich nicht um sich selber. Wenn der Herr Jesus will uns aus der Unfruchtbarkeit herausholen, zur Fruchtbarkeit. Darf ich, wenn ich erzählen würde, wäre es auch ein bisschen länger, nicht? Sehen Sie, da in Schriesheim redete außer mir noch verschiedene andere. Und da war ein Evangelista Pozzo, vielleicht kennen manche den Namen, der ist Italiener oder Franzose, und evangelisiert so in der Bretagne und in Süditalien. Da haben mal die Leute in so einem Dorf gesagt, du bist doch kein Evangelischer. Doch, das kann nicht sein. Unser Priester hat gesagt, die haben alle Hörner wie der Teufel. So, nicht? So Gegenden gibt es in Europa. Und da wundert man sich, dass mit der Einigung noch nicht so viel wird. Nicht wahr? Und der erzählt dir aus Marseille eine entzückende Geschichte, ich muss ganz kurz sagen, wo mir aufging, wie ein Leben fruchtbar wird. Da ist also so ein Schläger, hat sich bekehrt und hat gesagt, der Putzer, was kann ich tun? Hat der gesagt, stell dich an die Ampel, wo die Autos immer halten müssen, wenn du Zeit hast, und gib den Traktat rein ins Auto. Und dann hat er sich da hingestellt, da fahren die auf und er eben so ein Traktat da, hier bitte, nicht? Und da kommt eine Dame vorbei, der Putzer, der kann kaum Deutsch. Der sprach immer so eine Mischung von Italienisch, Französisch und ein bisschen Deutsch. Das war schwer zu verstehen, aber köstlich anzuhören. Da kommt eine Frau vorbei, eine Dame, die, er nannte Namen sogar, ein französischer Admiral. Admiral de France, und seine Frau hat alles und sie ist so unbefriedigt, hat einen Selbstmordversuch gemacht, weil das Leben so sinnlos ist, und dann steht der Mann da und gibt ein Traktat rein, nicht? Und sie denkt, das ist ein Seifreklame und guckt nur so hin, und dann packt es sich. Nun, kurz das Traktat, das war von der Putzo geschrieben, das hat sie also aufhorchen lassen, sie hat ihn aufgesucht, der war damals in Marseille und ist zum lebendigen Glauben gekommen. Und nun sagt sie plötzlich, was ist mein ganzes Leben, ich habe nur meine Bequemlichkeit, nur Vergnügen gelebt, ich will fruchtbar werden. Warum fruchtbares Leben? Nicht? Jetzt will ich für Jesus was tun. Und dann hat sie also gewagte Sachen gemacht, sie ist also in Marseille in die Hafenkneipen gegangen. Die Frau vom Admiral de France, ich sehe der Pozzo noch da, nicht wahr? Die Frau vom Admiral de France. Und geht also, guckt da so einfach mal so, geht so durch, ob da nicht irgendwo einer ist, dem, und da sitzt an dem Tisch so ein Bursche, nicht? Und dann setzt sich dazu und der denkt, das ist irgendein Habenmädchen. Und dann fängt sie an, sag mal, du bist ein ganz armer Mensch, hier hast du was zu lesen, aber ich will dir mal erzählen von Jesus. Und das sagt der Pozzo, was ich auch überzeugt bin. Im Grunde hat jeder Mensch heute Hunger nach Gott. Jeder Mensch ist im Grunde ganz verzweifelt. Und es gibt ein herrliches Gespräch, nicht? Und am Abend, ich kann es nur ganz kurz eben sagen, der hat so köstlich erzählt, am Abend dieses Tages wird dieser Mensch angefahren und verunglückt tödlich und kommt in die Klinik. Und hat nun da in seiner Klinik, wo er so vom Sterben geht, nur einen Wunsch, ich möchte diese Frau widersprechen. Der Wirt hatte die gekannt, die Frau von Admiral de France, kurz, man stöbert sie auf und da putzt so, nicht? Und der Putzus hat mich erschüttert, wie diese Dame an dem Sterbebett dieses Mannes war, und schließlich die Augen zugedrückt hat. Ganz jungen Glauben. Und diesen Mann hinüberführen durfte, da wo er Jesus schauen darf. Wie der gestorben war, und dann haben sie zusammen noch gebetet, da sagt er, das war ein Leuchten in ihrem Gesicht. Ich habe zum ersten Mal Frucht bringen dürfen in meinem Leben. Verstehen Sie, Jesus macht aus dem leeren, nutzlosen, nur sich selber gewidmeten Leben ein fruchtbares Leben. Und das vierte, das ist jetzt ganz kurz gesagt, Jesus erhöht uns, wie der Boas die Ruth, in die Familie Gottes. In die Familie Gottes. Wer Jesus gehört, gehört nicht nur zum Volke Gottes, sondern zur Familie Gottes. Gehört zum messianischen Geschlecht. Johannes sagt, wir sind nun Gottes Kinder. Nicht nur zum Volk Gottes, wir sind nun Gottes Kinder. Und ich wünsche ihnen, dass sie das erfahren, wie Jesus also erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staube.